Liebe Gemeinde, haben Sie schon mal daran gedacht, dass die ersten Christen überhaupt nicht Weihnachten gefeiert haben? Schon in der heiligen Familie haben sie das nicht gemacht, weil nämlich Geburtstag feiern im Judentum, wie übrigens auch bis heute in den meisten orientalischen Ländern, überhaupt keine Bedeutung hat. Der persönliche Geburtstag wird eigentlich nicht gefeiert. Also auch mit den Jüngern, aus demselben Grund hat Jesus zeitlebens keine Geburtstagspartys gefeiert. Aber auch danach nicht. Die Christen in Israel haben einfach weiter die jüdischen Feste gefeiert und die, die im griechischen und römischen Kulturkreis dann dort als Christen lebten, die haben eben die dort üblichen Feste gefeiert. Und das lag auch nicht nur daran, dass sich die neue Bewegung noch nicht wichtig genug fühlte. Auch das ist ja klar, aus ihren prägenden Geschehnissen jetzt schon Feiertage zu machen. Im Fall von Weihnachten hat es schlicht den Grund, dass die Erzählung noch fehlte. Drei von vier Evangelisten kennen die Geschichte von Weihnachten überhaupt nicht. Bei ihnen beginnt das Leben Jesu mit dessen Taufe, also als Erwachsener. Und Lukas, der Evangelist eben, der die Geschichte geschrieben hat, er komponiert sie erst ungefähr 40 bis 50 Jahre, nachdem Jesus gestorben war. Er komponiert diese Geschichte, die wir vorhin gehört haben und in der eben viele Ankündigungen der Propheten aufgenommen und als erfüllt dargestellt werden. Und er hat die Geschichte Jesu, das muss man schon sagen, damit wirklich auf ganz wunderbare Weise ergänzt. Der heutige Predigttext stammt aber von Paulus. Und der wirkte schon relativ kurz nach Jesu Tod, also er schrieb die meisten seiner Briefe ungefähr 20 Jahre danach und deshalb kennt er die Weihnachtsgeschichte überhaupt nicht. Und so schreibt Paulus an die Galater etwas anders über Weihnachten als vorhin gehört. Er schreibt über die Bedeutung von Weihnachten, nicht aber über Weihnachten selbst. Da heißt es eben im Galaterbrief im vierten Kapitel, aber als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Dadurch wollte Gott alle freikaufen, die dem Gesetz unterworfen waren. Auf diese Weise wollte Gott uns als seine Kinder aufnehmen. Weil ihr nun seine Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt. Der ruft, Abba, Vater. Du bist also kein Sklave mehr, sondern ein mündiges Kind. Wenn du aber Kind bist, dann bist du auch Erbe. Dazu hat Gott dich bestimmt. Am Anfang an der Stelle mit der Frau denkt man noch, na, vielleicht wird es ja doch so eine Art Weihnachtsgeschichte. Aber dann merken wir schnell, Paulus hat auch hier nicht wirklich Maria vor Augen. Ihm ist es aber aus einem bestimmten Grund wichtig zu sagen, dass es eine Frau war, die Jesus zur Welt gebracht hat. Eben, dass er zwar von Gott gesandt, aber ein richtiger Mensch ist. Aber dann wird es kompliziert. Paulus verwendet verschiedene Worte und Bilder, um zu beschreiben, um was es ihm geht. Da ist von dem Gesetz die Rede, dem Jesus unterstellt war. Gott will uns zu Kindern machen. Wir sind keine Sklaven mehr. Wir haben den Geist des Sohnes in unserem Herzen und am Ende werden wir auch noch zu Erben bestimmt. Das ist schon so ein typischer Paulus-Text. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Diese Worte und Bilder, die ich jetzt noch mal rausgezogen habe, die kommen in seinen Texten schon immer wieder vor und sind alle auch sehr bedeutungsschwer. Und so rufen sie eigentlich danach, seziert zu werden und in den Zusammenhang gestellt. Aber dann würde es heute mit der Bescherung wahrscheinlich nichts mehr. Deshalb will ich das Bild mal einfach so lassen und mehr über den Gesamteindruck sprechen. Also das Bild als Gesamtes und nicht die einzelnen Farben. Und dann natürlich auch die Frage stellen, was das für uns heute eigentlich bedeuten kann. Paulus gilt ja schon als der große Theologe des Neuen Testaments. Er hat sehr viel Grundsätzliches formuliert, was bis heute unseren Glauben ausmacht. Aber er hat eben keine Dogmatik geschrieben, also kein Buch, in dem systematisch alles hintereinander logisch aufgebaut besprochen wird, sondern er hat Briefe geschrieben an Gemeinden und damit natürlich in einen bestimmten Kontext. Das waren Gemeinden mit unterschiedlichen Vorgeschichten. Zum Teil war er selbst, Paulus, darin verwickelt, nämlich als deren Gründer. Und es gab in diesen Gemeinden eben unterschiedliche Fragen, Streitigkeiten, die ihm berichtet wurden oder in die er selbst verwickelt war, in die er sich aktiv einmischte. Und eben in diesem Galatien, einer Gemeinde in der heutigen Türkei, im Gebiet um das heutige Ankara, da war es wohl so, dass andere Apostel Einfluss zu nehmen versuchten auf diese Gemeinde und dort alte Regeln wieder einführen, so eine Art Leitkultur für die jungen Christen, damit sich diese, die Christen, deutlicher von den anderen Menschen unterscheiden. Da ging es dann zum Beispiel darum, die Beschneidung wieder einzuführen, aber auch um Speisegesetze und andere Vorschriften, die dort in Galatien einhalten sollten, obwohl ihnen diese Regeln eigentlich ziemlich fremd waren. Das alles zielt auch vor allem auf das, was Paulus vertrat, nämlich eine sehr freie Art zu glauben. Und deshalb verteidigt er in diesem Text, wie in dem ganzen Brief, eines ganz vehement, die Freiheit. Und für die Freiheit ist die Tatsache, dass Jesus von einer Frau geboren wurde, ein schlagendes Argument. Da kommt man nun nicht unbedingt von selber drauf, aber das ist seine Argumentation. Es ist Paulus wichtig, dass Jesus ein Teil dieser Welt war. Also, dass er nicht als einer in die Welt gekommen ist, der über allen Dingen schwebt, sondern als ganz normaler Mensch. Mitten hinein, eben auch in die Zusammenhänge des Lebens mit ihren Regeln und Zwängen, von denen war er nicht befreit. Den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt war er vollständig ausgeliefert, wie alle anderen auch. Eben auch diesen Regeln, um die es dort in Galatien geht. Aber dann hat Jesus ja etwas gemacht. Er hat als Sohn Gottes beginnend am See Genezareth und auf dem Weg nach Jerusalem Menschen verändert. Er hat sie aus ihrem gewohnten Trott geworfen, die JüngerInnen, die ihre Arbeit hinwarfen und mit ihm zogen. Er hat Menschen geheilt und ihnen Würde und Freiheit zurückgegeben. Er hat sich mit Einflussreichen angelegt und gegenüber der Macht wenig Respekt gezeigt. Er hat also viel verändert und anders gemacht. Er hat aber auch viele Erwartungen enttäuscht. Erwartet hatten die Menschen nämlich damals einen machtvollen Befreier. Die Bevölkerung in Judäa, Samarien und Galiläa war schon lang frustriert von der römischen Besatzung. Schon einige Versuche, diese politischen Verhältnisse zu ändern, waren gescheitert. Und dann kam da jetzt einer, der predigte von Versöhnung und von einem gnädigen Gott. Und er war selber so gnädig, selbst mit den Besatzern, umgab sich mit unwichtigen Menschen, heilte irgendwelche Kranken, die eigentlich aus der Gesellschaft verbannt waren. Er unterhielt sich mit Bettlern, Betrügern, mit Ehebrecherinnen, um ihnen zu vergeben. Mitten hinein in die Wut und den Frust war das schon eine komische Botschaft. Und so wurde sie ja auch von den meisten nicht wirklich verstanden. Aber so seltsam Jesus war und so harmlos irgendwie auch seine Botschaft, eckte er doch überall an. Die Mächtigen, politisch wie religiös, erkannten in dem, was Jesus sagte und tat, eine Sprengkraft für ihre Systeme. Und so kostete Jesus seine Botschaft von der Gnade und sein Umgang mit den Verachteten letzten Endes das Leben. Das klingt ja nun alles nicht nach einer erfolgreichen Mission. Und das war sie auch wirklich nicht. Was die Erwartungen angeht, hatte sich durch diesen Jesus überhaupt nichts geändert. Umso erstaunlicher ist, dass dennoch so etwas wie ein Glutnest entstanden ist, das weiter glomm und nach auch zündete. Auch an Stellen, an die niemand gedacht hatte. Zum Beispiel eben da, wo Paulus maßgeblich beteiligt war, in ganz anderen Gegenden als in Jerusalem, wo die Bewegung ja entstanden war. Es entstanden Gemeinden, die im Sinne dieser Botschaft weiterleben wollten. Und das ist eigentlich völlig absurd. Und doch macht es irgendwie Sinn. Das Besondere dieser Geschichte war ihr Misserfolg. Denn dieses Scheitern von Jesus, symbolkräftig, deutlicher kann man es gar nicht machen, am Kreuz, dieses Scheitern macht den Unterschied so super deutlich. Wenn es nach den Regeln von uns Menschen geht, dann scheitert die Freiheit. Dann scheitert auch die Mitmenschlichkeit und dann scheitert die Liebe. Für Paulus ist das die selbstgewählte Sklaverei, von der er spricht, dass wir meinen, mit unseren Vorstellungen und Zielen Freiheit verwirklichen zu können. Wahre Freiheit gibt es nur, wenn wir uns von unserer Selbstbezogenheit wegbewegen, wenn wir unsere eigenen Erfolgsaussichten mindestens nicht wichtiger nehmen als das Geschenk des Lebens. Und hier kommen nun die Kinder ins Spiel. Ich bin gar kein Anhänger der Theorie, dass Kinder unschuldige Liebewesen sind. Wer so denkt, nimmt seine Kinder nicht wirklich ernst. Und das tut der Erziehung auch nicht gut. Aber was schon stimmt, Kinder kennen zunächst keine Regeln. Sie haben keine Vorstellungen davon, was sie im Leben erreichen wollen und wohin das Leben führen soll. Und diese Unvoreingenommenheit und damit Freiheit, die idealisiert Paulus allerdings schon für unser Leben. So sollen wir auch sein, so unvoreingenommen und so frei wie die Kinder. Auch so vertrauensvoll, wie Kinder ihren Eltern gegenüber sind. Das ist schon ein Bild, das wir heute nicht mehr so uneingeschränkt ideal finden können, weil es leider von manchen Eltern ja auch übel ausgenutzt wird. Aber das gilt ja auch für den Glauben, auch der kann übel missbraucht werden. Mit diesen Einschränkungen dürfen wir aber dann das positive Bild schon benutzen. Und so lassen wir uns doch einmal darauf ein, was es heißt, als Erwachsener wie ein Kind zu sein. Was heißt das für unser Gefühl von Geborgenheit? Was heißt das für unsere Bereitschaft, uns zu ändern? Und was ist das für eine Freiheit, sich da hineinfallen zu lassen? Ich habe es schon gesagt, Paulus geht es oft um die Freiheit. Aber ganz besonders in diesem Brief an die Galater. Was kann er uns denn sagen? Welche Freiheit brauchen wir denn, um glücklich und zufrieden zu leben? Wir leben ja in einer größtmöglichen Freiheit. Natürlich gibt es immer welche, die sich bevormundet fühlen, und es gibt auch Bevormundungen. Und es die, die sich bevormundet fühlen, die geben das gerne lautstark kund, am liebsten mit dem Zusatz, dass ihnen das eigentlich verboten sei, zu sagen. Andererseits spüren wir aber, glaube ich, zwar unterschiedlich, aber doch darin gleich, dass wir uns in vielerlei Hinsicht selbst um unsere Freiheit gebracht haben. Da gibt es Regeln, die auf keinem Papier stehen, aber eben in den Köpfen sehr präsent sind, die uns dazu drängen, etwas zu schaffen, etwas darzustellen, über uns hinauszuwachsen. Aber das ist so gar nicht kindgerecht, sondern das überfordert uns permanent. Uns einzelne Menschen, zwar unterschiedlich, aber uns als Gesellschaft ganz deutlich. Und so wächst inmitten eigentlich wohliger Lebensumstände eine tiefe Unzufriedenheit, ein grassierender Frust. Wir können das eigentlich gar nicht mehr alles schaffen, die Welt vor dem Klima zu retten, das Klima vor uns, die Menschen auf der Welt satt und zufrieden bekommen, eine wieder freundliche und rücksichtsvolle Atmosphäre in unserer Gesellschaft. Wie soll das alles gelingen? Paulus erinnert nicht oft an die Geburt Jesu, aber er tut es ausgerechnet hier, wo es um die Freiheit geht. Weil Jesus als Kind nicht nur das Vorbild, sondern der handfeste Grund dafür sein soll, dass wir uns frei machen können. Und das geht. Wir können unser Verhalten und unseren Konsum ändern. Wir können Menschen in unserer Gesellschaft integrieren und sie nicht im Mittelmeer ertrinken lassen. Und wir können damit aufhören, uns gegenseitig, nur um Recht zu haben, Lügen zu erzählen. Das alles geht, und dazu haben wir die Freiheit. Jesus hat für seine Reden von der Gnade und für seine komische Mitmenschlichkeit und sein Verständnis für die unterschiedlichen Menschen, die er getroffen hat, er hat die Konsequenzen tragen müssen und das mit dem Leben bezahlt. Wir müssen das nicht. Wir können die Freiheit leben, ohne dafür sterben zu müssen. Und das ist mit dem Freikaufen gemeint, das Jesus für uns erledigt hat. Die Mission Jesu war ein Misserfolg, damit wir erfolgreich sein können, mit der Liebe. Das ist alles wahrlich nicht einfach zu verstehen. Es ist, wie schon gesagt, ganz schön um die Ecke gedacht. Und darum ist es gut, dass der Evangelist Lukas für uns die Weihnachtsgeschichte in die Bibel geschrieben hat. Denn da wird das sozusagen sichtbar. Gott kommt als Kind auf die Welt, um uns zu zeigen, wie wir dankbar für seine Gnade leben können und wie stark es uns macht, wenn wir kurz davor sind, den Mut zu verlieren und wie frei uns das macht für ein Leben voller Vertrauen auf ihn. Amen.